Okay, wir wissen immer noch nicht genau, wer die übrigen sind. Alles, was wir wissen, ist, dass sie nach dieser Zeitperiode aufkommen. Das zweite Merkmal, das zweite Charakteristika, auf das kommen wir jetzt zu sprechen. Es findet sich in Vers 17, Offenbarung 12, Vers 17. Und dort heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten. Das ist das zweite Merkmal, Gottes Gebote. Egal, was wir jetzt unter den Geboten Gottes auch verstehen mögen, eins ist sicher, es wird sicherlich auch etwas mit den 10 Geboten zu tun haben. Wen das genauer interessiert, ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen. Mein Kollege Johannes Kowa hat gerade vor kurzem einen Aufsatz geschrieben über die Gebote in Offenbarung 12, Vers 17. Er ist veröffentlicht worden in der Festschrift für Gerhard Pfandl, die wir vom Seminar Schloss Bogenhofen vor einigen Monaten herausgegeben haben. Er ist auf Deutsch. Wen das interessiert, der kann sich in der Bibliothek diese Festschrift von Gerhard Pfandl besorgen, wo auch andere interessante Artikel drin zu lesen sind. Der Generalkonferenz hat dieser Artikel so gut gefallen, dass er gebeten worden ist, den zu übersetzen, und er ist in etwas verkürzter Form in diesem Buch über die Übrigen erschienen, das von der Generalkonferenz jetzt herausgekommen ist. Über The Remnant. Da hat er einen Artikel drin, ich habe einen Artikel drin und verschiedene andere Theologen aus der weltweiten Adventgemeinde sind auch gebeten worden, da einen Aufsatz zu verfassen. Und da zeigt er, dass die Gebote hier in Offenbarung 12, Vers 17, die 10 Gebote gemeint sein müssen. Und das ist auch ganz deutlich. Der Paulus schreibt ja, wie heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sagt er in Römer 3, Vers 31, sondern wir richten das Gesetz auf. Und der gleiche Johannes, der das Johannesevangelium und die Johannesbriefe geschrieben hat, der sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Oder er sagt in 1. Johannes 2, Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wir studieren die ersten Johannesbriefe gerade. Ihr habt es vielleicht noch im Ohr in der Sabbatschullektion. So, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, wird sicherlich auch die Gebote im Auge gehabt haben, wenn er hier sagt, dass sie Gottes Gebote halten. Und gerade bei Johannes bezeichnet das Halten der Gebote, dieses griechische Wort für Halten, Tereo, drückt aus, dass es um Dinge geht, die einen konkreten Glaubensinhalt haben. Außerhalb der Bibel wird dieses Wort verwendet, wenn ein König zum Beispiel ein Gebot erlassen hat, dann wurde diese Formulierung verwendet, die der Johannes hier verwendet auch. Das heißt, Johannes möchte sagen, wir sollen den Geboten Gottes gegenüber gehorsam sein. Auch den 10 Geboten. Und natürlich ist in Gottes Geboten, in den 10 Geboten, und wenn ihr so wollt, mitten im Zentrum der 10 Gebote, vom Umfang sowieso das größte Gebot, aber auch von der Anordnung quasi in der Mitte, das 4. Gebot eingeschlossen, das da besagt, dass wir den Sabbat halten sollen. Das ist das zweite Merkmal, dass wir die Gebote halten, einschließlich des Sabbattages. Jetzt, wenn ihr das anwendet auf die Christenheit, dann fallen viele weitere Gruppierungen und Kirchen aus dem Raster raus. Erstes Kriterium Zeit, der Zeitfaktor. Zweites Kriterium Halten der Gebote einschließlich des Sabbattages. Jakobus sagt in Jakobus 2, Vers 10 und 11, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Soweit der Jakobus gleich. Der Jakobus hätte auch sagen können, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, gedenke des Sabbattages. Und wenn du nicht die Ehe brichst, heiligst aber den Sabbat nicht, so bist du ein Übertreter des Gesetzes. Das ist das gleiche Prinzip, ist die gleiche Grundaussage. Das heißt, der Sabbat ist in den Geboten eingeschlossen und die Wichtigkeit des Sabbats für diese Endzeitgemeinde wird ja im Alten Testament schon angedeutet, wir haben es gelesen, und kommt in der Offenbarung auch zur Sprache. In Offenbarung 14 wird es noch klarer. Dreifache Engelbotschaft, in dem Zusammenhang ruft ein Engel mit den Worten des Sabbatgebotes die Bewohner der Erde auf und betet an, Offenbarung 14, Vers 7, den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Und das ist im Unterschied zu denen, die das Tier anbeten in Vers 9, Kapitel 14. Das heißt, in diesem Anbetungskonflikt der letzten Zeit, bevor Jesus Christus wiederkommt, wird Gottes Volk als solche Menschen beschrieben, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Und hier, wie in Offenbarung 12, Vers 17, werden die Gebote in den Vordergrund gerückt, vor allen Dingen auch das vierte Gebot, nicht weil es das Wichtigste wäre, aber weil es scheinbar in dieser letzten Zeit eine ganz besondere Bedeutung bekommt, weil es scheinbar von vielen anderen so nicht mehr so wahrgenommen wird. Schwester Wolf.
Darum glaube ich auch, dass bei der Offenbarung 12 vom Kapitel 11, der Vers 19, den würde ich noch zu diesem Kapitel dazunehmen, denn da beginnt es damit und der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen. Da liegen ja die Gebote und enden tut das 12. Kapitel mit dem Hinweis auf die Gebote für
ganz
die
Übrigen. Ganz genau, das ist wie eine Klammer.
Ja.
Ja. Und ich glaube, die Gebote, ich glaube, dass das tatsächlich auch durch andere Sachen noch angedeutet wird. Ihr habt dieses fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Dreifache Engelsbotschaft. Das fürchte Gott hat auch was mit dem Halten der Gebote zu tun. Die Furcht Gottes in der Bibel ist nicht in allererster Linie die Angst, die wir haben vor Gott, sondern es ist die Ehrfurcht und auch der Gehorsam seinem Willen gegenüber. Das bezeichnet die Bibel als Furcht Gottes. Deshalb ist die Furcht Gottes auch der Anfang aller Weisheit. Weil wenn ich den Willen Gottes tue, dann lebe ich weise, dann lebe ich klug, dann erfülle ich das, was Gott sich wünscht. So indem die Offenbarung auch sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Erde. Ehre ist auch der Gedanke des Gehorsams, ist der Gedanke der Gebote indirekt mit angedeutet. Das heißt, dieses zweite Kriterium, diese zweite Identifikation schließt einen Großteil jener aus, die durch das erste Merkmal noch nicht ausgeschlossen sind, wenn ihr so wollt. Es gibt etliche Glaubensgemeinschaften und Kirchen, die erst Ende des 17., Anfang des 19. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts entstanden sind. Und wenn ihr ans 19. Jahrhundert denkt, Anfang des 19. Jahrhunderts habt ihr Glaubensgruppen wie die Pfingstgemeinde, wie die Mormonen, wie die Zeugen Jehovas und andere, die könnten rein theoretisch dieses erste Kriterium auch erfüllen. Aber beim zweiten Kriterium fallen diese Gruppen und Kirchen heraus, weil sie halten den Sabbat de facto nicht, lehnen ihn sogar sehr stark ab. Das heißt, die Gebote Gottes müssen den siebenten Tag Sabbats einschließen, und deshalb sind die übrigen aus ihrem Samen solche, die nach dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert entstanden sind und die auch den siebenten Tag Sabbat halten. Es geht hier nicht um den Sonntag, der wie den Sabbat gehalten wird, sondern es geht um den siebten Tag. Das Gebot heißt ja auch nicht, gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst, sondern es heißt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Gott hat nicht das Sabbatprinzip geheiligt, ein Tag von sieben Ruhe, und das Ruheprinzip kann jetzt beliebig auf irgendeinen anderen Tag geschoben werden, sondern Gott hat einen konkreten Tag ausgesondert, geheiligt, beiseite gesetzt für seinen Ruhetag. Und es ist immer dieser Sabbattag, der gesegnet ist. Es ist dieser Sabbattag, der geheiligt ist. Es ist dieser Sabbattag, den wir aufgerufen sind zu halten. So, auf diese Weise sind wir mit der zweiten Charakteristik ein Stückchen weitergekommen. Die übrigen sind stärker eingegrenzt worden, aber wir haben immer noch nicht alle Merkmale. Es gibt noch ein paar weitere. Das dritte Merkmal kommt auch in dem Vers 17 zum Ausdruck, und das ist das Zeugnis Jesu. Was ist das Zeugnis Jesu? Wir kennen häufig die Parallelstelle, die uns sofort als Adventisten bekannt ist, Offenbarung Kapitel 19, Vers 10, wo das Zeugnis Jesu am Ende identifiziert wird als der Geist der Weissagung. Es ist die Gabe der Weissagung, es ist die Gabe der Prophetie. Das ist ein weiteres Merkmal dieser Endzeitgemeinde in Offenbarung 12, am Ende der Heilsgeschichte. Sehr interessant. Als Jesus über die letzten Ereignisse gesprochen hat, im Matthäus-Evangelium, über die Endzeitereignisse, da sagt Jesus seinen Nachfolgern, dass in den letzten Tagen manche falsche Propheten sich erheben und viele verführen werden. Jesus sagt nicht, hütet euch vor jedem, der behauptet, Prophet zu sein. Denn nach meinem Tod gibt es keine Propheten mehr. Sondern er sagt, es wird falsche Propheten geben, die viele verführen. Damit sagt Jesus indirekt aber auch, wenn es falsche Propheten gibt, die verführen, dann muss es auch echte Propheten geben, die die Wahrheit sagen. Und schließlich sagt auch hier in Offenbarung 12, Vers 17, ein Merkmal der letzten Gemeinde, dass sie das Zeugnis Jesu haben, den Geist der Weissagung, den Geist der Prophetie. Was ist dieses Zeugnis Jesu? Ist es das Zeugnis von Jesus Christus? Also das allgemeine Zeugnis der christlichen Kirche über Jesus? Oder ist es das Zeugnis, das Jesus selbst durch die prophetische Gabe besitzt, das Zeugnis, das Jesus selbst den Propheten über sich selbst gibt? Es gibt diesen Paralleltext in Offenbarung 19, Vers 10. Schlagen wir den nochmal auf und vergleichen den mit einem anderen Text. Offenbarung 19, Vers 10. Entschuldigung, bevor wir zu Offenbarung 19 gehen, gehen wir ganz an den Anfang von Offenbarung, Offenbarung 1. Offenbarung 1, Vers 2, da kommt diese Formulierung Zeugnis Jesu zum ersten Mal vor in der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 2, da wird beschrieben, die Offenbarung Jesu Christi, Vers 1, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und dann hat er sie aufgeschrieben und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, was? Das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, der alles, was er gesehen hat. Der Luther sagt, das Zeugnis von Jesus Christus, wörtlich das Zeugnis Jesu Christi. Ist die gleiche Formulierung, die später vorkommt. Und um was geht's hier? Es geht darum, dass Gott den Johannes auserwählt hat und dem Johannes schenkt er eine Sicht über Jesus und die Ereignisse der Kirche. Das ist eine prophetische Gabe, die er dem Johannes gibt, eine besondere Fähigkeit. Genauso in Vers 9 im gleichen Kapitel, da sagt der Johannes, dass er in Patmos auf der Insel ist, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses von Jesus. Wort Gottes und Zeugnis Jesu gehört zusammen, hat den gleichen Ursprung. Und jetzt schauen wir uns die Parallele in Offenbarung 19 an, Vers 10, Offenbarung 19, 10, und dann blättern wir in Offenbarung 22, Vers 8 und 9. Und habt euren Finger in beiden Textstellen, Offenbarung 19, 10 und Offenbarung 22, Vers 9. Ich lese Offenbarung 19, Vers 10, dann lese ich Offenbarung 22, Vers 8 und 9 und dann schauen wir, was dort ähnlich ist zwischen diesen beiden Texten. Okay? Offenbarung 19, 10. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, und er sprach zu mir, tu es nicht, ich bin dein und deiner Mitbrüder, Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Okay? Haltet euren Finger jetzt in Offenbarung 19, 10 und geht in Offenbarung 22, Vers 8 und 9. Ich fiel nieder, um anzubeten, zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hat, und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Merkt ihr die Parallelen? Beide Male fällt er nieder, um anzubeten. Beide Male ist es der Mitbrüder, Mitknecht. Und einmal heißt es, die das Zeugnis Jesu haben, und einmal heißt es der Propheten. Das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung, ist also die prophetische Gabe, die Propheten haben, die Gott seinen Propheten gibt, um etwas über sich weiterzugeben, was die Gemeinde wissen soll. Ja?
Kann man auch sagen, andere
machen? Ja, ja. Als letzte Konsequenz ist es natürlich so, dass Israel Gott anbeten sollte und dass es um die Anbetung des einen wahren Gottes geht. Aber das Zeugnis Jesu ist die prophetische Gabe. Das Zeugnis Jesu ist der Heilige Geist, den Gott den Propheten gibt, um etwas von Gott zu übermitteln, zu offenbaren, das die Propheten dann in seinem Namen weitergeben sollen. Das ist die Gabe der Weissagung. Das ist die diese geistliche Gabe. So haben die Juden das zur Zeit Jesu auch verstanden. Wenn sie vom Geist der Weissagung geredet haben, diese Formulierung benutzt haben, dann haben sie vom Geist der Prophetie geredet. Das haben sie damit gemeint. Sie beschreiben also eine Situation, wo der Heilige Geist von Gott geschickt anderen Menschen diese prophetische Gabe verleiht, Dinge über Gott zu erkennen und weiterzugeben. Es ist also der Geist Gottes, der über bestimmte Menschen kommt, die zu Propheten werden. Es ist nicht etwas, was jeder Gläubige hat. Es ist nur ganz bestimmten prophetischen Personen vorbehalten, die Gott erwählt hat und die er benutzt. Das ist das dritte Merkmal der Gemeinde, der übrigen in der Offenbarung. Sie kommen nach einer bestimmten Zeit auf. Sie halten die Gebote Gottes. Sie haben die prophetische Gabe in ihrer Mitte. In welcher anderen Gruppierung von Gläubigen, in welcher anderen Kirche sind diese Kriterien erfüllt, die die Prophezeiung uns mit auf den Weg gibt. Vielleicht ein kleiner Exkurs zu Propheten. Man muss nicht in der Bibel stehen, um ein echter Prophet zu sein, ist uns hoffentlich allen bewusst. Es gibt echte Propheten und es gab echte Propheten, die es nie in den Kanon der Heiligen Schrift hineingeschafft haben. Wo Gott in seiner Vorhersehung und in seiner Weisheit es nicht für nötig gefunden hat, dass bestimmte Aussagen und Bücher bestimmter echter Propheten in der Bibel enthalten sind. Fallen euch ein paar Beispiele ein. Hanna zum Beispiel war eine Prophetin sogar. Hulda. Elia. Elia war sicherlich ein echter Prophet. Elia war sicherlich ein großer Prophet. Aber es gibt kein einziges Buch Elia in der Bibel. Heißt es, weil es kein Buch Elia in der Bibel gibt, deshalb war das, was der Elia im Namen Gottes gesagt hat, nicht wirklich echt oder nicht genauso wichtig wie das andere oder nicht so richtig von Gott kommend? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, um ein echter Prophet zu sein, muss man nicht unbedingt in der Bibel stehen. Es gibt eine interessante Begebenheit. Muss ich schauen, wo ich das hier habe. In 2. Könige, Kapitel 22. Wir haben ja folgende Situation, nur als Illustration, damit ihr seht, dass das innerbiblisch eine Dynamik ist, die schon damals gegeben hat. Wir haben hier den Josia, den König von Juda. Und der Josia liest das Gesetzbuch der Taten Gottes, das gefunden worden ist. Er studiert die Bibel, wenn ihr so wollt, seiner Zeit. Es wird vorgelesen und dann sagt er in Vers 11, als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Er liest in der Bibel, er merkt, das läuft nicht so, wie die Bibel gesagt hat, er tut Buße. Und dann, Vers 13, sagt der Josia, geht hin, obwohl er das Wort Gottes vor sich hat, sagt er, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben steht. Und was macht Israel jetzt? Und was machen die Leute, die den König beraten? Die machen was sehr Interessantes. Sie gehen zu einer Prophetin. Vers 14. Da ging hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan und Achsaria zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Harras, der Hüter der Kleider. Und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt und sie redeten mit ihr. Hier haben wir Wort Gottes und gleichzeitig haben wir Prophetin. Prophetin, die nie in der Bibel ein Buch geschrieben hat und veröffentlicht hat. Und was sagt die Prophetin, Vers 16? So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Götzen geopfert haben. Sie führt wieder zurück zum Wort Gottes, die Prophetin, gibt gleichzeitig aber in die konkrete Situation des Volkes Gottes hinein Weisung, Orientierung und Ausrichtung auf Gott. Wenn das schon zu alttestamentlicher Zeit möglich war, wie viel mehr sollte Gott in wichtigen Abschnitten der Heilsgeschichte dafür sorgen, dass sein Volk durch Propheten auch immer wieder geleitet wird? Und genau das entdecken wir auch im Alten und im Neuen Testament. Auch als die Gemeinde neu formiert wird, gibt es das Phänomen, dass es Propheten in der urchristlichen Gemeinde gegeben hat. Ich denke an den Agabus, der namentlich erwähnt wird, die vier Töchter des Philippus, die prophezeit haben, an die Anna, die im Tempel geweissagt hat, als Jesus geboren wurde, und andere mehr, wo wir sehen, dass Gott immer Propheten gehabt hat. Und hier verspricht Gott uns, dass er auch in der letzten Zeit eine Gruppe von Menschen haben wird, die nach einer bestimmten chronologischen Zeit entstehen, die die Gebote Gottes halten und die die Gabe der Weissagung haben, die die prophetische Gabe in ihrer Mitte haben. Es gibt noch ein paar andere kleine Merkmale, die ich hier anführen würde, die in dem Text alleine nicht zur Sprache kommen, aber im weiteren Zusammenhang in Offenbarung, wenn ihr Kapitel 13 und vor allen Dingen Kapitel 14 dazu nehmt, dann gehört als Merkmal für diese Gläubigen auch die Geduld dazu. Hier ist Geduld der Heiligen, Offenbarung 14, Vers 12. Ihr findet das auch in Offenbarung 13, Vers 10. Das heißt, diese Gruppe von Gläubigen ganz am Ende wird ausgezeichnet durch ein Durchhaltevermögen, also ein Aushalten. Geduldig sein im Alten Testament ist etwas, dass man auf Gott wartet, dass man auf das wartet, dass Gott handelt, und das zeichnet sie auch ab. Sie haben eine Beziehung zu Gott, selbst in schwierigen Zeiten. Und neben der Geduld haben sie auch Glauben. Offenbarung 14, Vers 12, sie haben den Glauben Jesu. Sie haben den Glauben an Jesus. Sie glauben wie Jesus und sie glauben auch inhaltlich das, was Jesus Christus gesagt hat. Beides lässt sich in diesem Text übersetzen. Beides ist möglich. Das heißt, auch das ist ein Merkmal, das im Alten Testament schon angedeutet wird, den Glauben an den Messias. Hier haben wir den Glauben Jesu oder den Glauben an Jesus, an das, was Jesus vertritt, an seine Gebote, die er gegeben hat. Wir haben die Geduld, wir haben den Zeitfaktor, wir haben die Weissagung, die Gabe der Weissagung. Und ein letzter Punkt, den ich hier erwähnen würde, ist, es ist, wenn ihr Offenbarung 14 aufschlagt, Vers 6 bis 12, wo diese Gruppe von Menschen beschrieben wird, die diese Engelsbotschaft verkünden. Eine Gruppe, die eine weltweite Mission betreibt. Denn, Vers 6, dieses ewige Evangelium, das zu verkünden ist, gilt allen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Das heißt, es ist eine Gruppe von Leuten, die zu einer bestimmten Zeit von Gott ins Leben gerufen werden, die Gottes Gebote halten, einschließlich des Sabbatgebotes, die prophetische Gabe in ihrer Mitte haben, die beschrieben werden durch Geduld und Ausharren auf Gott, die beschrieben werden durch Glauben an Jesus Christus und die beschrieben werden als eine Gruppe, die eine weltweite Mission hat, die auf der ganzen Welt vertreten ist. Wenn ihr mich fragt, kenne ich nicht viele christliche Organisationen oder Kirchen, die diesen biblischen Merkmalen tatsächlich entsprechen. Als ich Adventist geworden bin, ich bin Adventistenkind, aber ich habe auch selber eine Entscheidung treffen müssen für diesen Glauben, obwohl mein Vater Prediger ist, mein Großvater Prediger ist, da habe ich die Bibel studiert. Und dann habe ich auch Prophezeiungen studiert. Ich habe auch Offenbarung 12 studiert. Und das, was die Bibel über die Gemeinde in der letzten Zeit sagt. Und ich bin damals Adventist geworden, nicht weil wir so ein tolles Gemeindegebäude gehabt hätten. Im Gegenteil, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, es war eine, vom Gebäude her, eine erbärmliche Gemeinde. Hinterhofgemeinde, direkt an der Eisenbahn gelegen. Ich weiß noch wie heute, wie ich jeden Jeden Sabbat mit der Familie mussten wir mit der Eisenbahn 20 Kilometer in die nächstgrößere Stadt fahren, mussten eine Dreiviertelstunde von unserem Haus durchs ganze Ort in der Sabbatkleidung zum Zug gehen und dann in die Gemeinde fahren und dann nochmal 20 Minuten laufen, bis man vom Bahnhof bis in die Gemeinde gekommen ist. Und dann war man da und ist durch einen Hinterhof gegangen in die Gemeinde. Und als Kind bin ich in die Kindersabbatschule gegangen, in die Gemeinde. Das war unten, da ging es an der Wendeltreppe hinunter in die Kellergewölbe. Und ich habe heute noch den Geruch in meiner Nase, der in vielen Kellern hängt, wenn es etwas schimmlig modert und feucht ist. Also ein bestimmtes Odeur. Und da haben wir Kindersabbatschule gehabt. Rein äußerlich ist das nicht attraktiv. Ich habe mir die Gemeinde nicht ausgesucht, weil sie so ein tolles Gebäude gehabt hat. Ich habe mir auch nicht die Gemeinde ausgesucht, weil ich von allen Leuten so begeistert gewesen wäre in der Gemeinde. Weil das die tollsten Leute waren. Es waren sehr bescheidene Leute, die dort Gemeindeglieder waren, die ihren Dienst treu verrichtet haben. Warum habe ich mich der Gemeinde, der Adventgemeinde angeschlossen? Ich habe mich ihr nicht nur angeschlossen, weil ich mich in ihr wohlgefühlt habe. Sicherlich habe ich auch Leute gehabt, mit denen ich gerne zusammen war. Und ich bin dankbar, dass es solche Leute gibt. Ich bin dankbar für eine Jugendgruppe, wo ich schon sehr jung integriert worden bin, wo ich mich wohlgefühlt habe. Auch das ist Teil meines Erlebnisses gewesen. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor gewesen. Es hätte viele andere Gemeinden gegeben, nicht-adventistische Gemeinden, wo ich mich durchaus auch hätte wohlfühlen können. Wo ich durchaus auch andere Leute gehabt hätte, mit denen ich mich gut verstanden hätte. Der Grund, warum ich mich für die Adventgemeinde entschieden habe, ist, weil ich Bibel studiert habe. Und weil ich gesehen habe, das, was die Bibel hier schreibt, diese Merkmale, die passen nicht auf viele andere Gemeinden. Die erfüllen sich letztlich nur in dieser einen Gemeinde. Nur in dieser Gemeinde sind diese prophetischen Merkmale zur Erfüllung gekommen. Deshalb muss die Adventgemeinde eine Gemeinde sein, die von Gott in der letzten Zeit einen besonderen Auftrag bekommen hat, der weltweit ist, nämlich die ganze Welt tatsächlich vorzubereiten, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Deshalb habe ich mich der Adventgemeinde angeschlossen. Wenn ich mir anschaue, als ich getauft wurde, wie viele Adventisten es damals gab, da war weltweit die Adventgemeinde, weltweit, noch unter 1 Million. Heute sind wir weltweit bei 18 Millionen. Wir sind ja gewaltig gewachsen. Damals war die Adventgemeinde wirklich klein und unbedeutend. Heute zählen wir zu den mit am schnellst wachsenden christlichen Kirchen überhaupt. In der ganzen Welt. Kaum eine andere Kirche wächst so rapide und anhaltend wie die Adventgemeinde. Wir haben Grund, dankbar zu sein. Aber unserem Auftrag hinken wir noch meilenweit hinterher. Glaubt nicht, dass unsere Aufgabe erfüllt ist. Wenn ihr wüsstet, wie viele Leute es noch zu erreichen gibt, dann weiß ich nicht, wie es geschehen soll. Aber es geschieht nicht durch Herr und Macht, es geschieht durch Gottes Geist und letztlich geschieht es dadurch, dass ich mich entscheide, mein Leben für Gott zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn man nach Wien fährt und dann nach Wien kommt und von der Autobahn runterkommt, dann sieht man so vom Wiener Wald aus runterschauend die ganze große Stadt da. Ich habe manchmal auf diesen Hügeln gesessen, wenn ich da in der Umgebung war, und habe abends auf die schöne große Stadt Wien runtergeschaut, wenn dann die Lichter angehen und überall das erleuchtet ist. Da haben wir mir oft gefragt, Überall, wo da ein Licht ist, da wohnt auch jemand. Kennen die Jesus Christus? Wissen die, dass Jesus Christus bald wiederkommen will? Wie will ich die erreichen? Wie soll uns das gelingen? Und ich habe in mir die Sehnsucht gespürt, das, was ich kann, das, was Gott mir gegeben hat, für ihn einzusetzen, damit er es benutzen kann, um aus wenig viel zu machen. Gott erwartet nicht, dass ich alles kann. Alles, was Gott sich wünscht, ist, dass das Wenige, was ich habe, in seine Hand lege. Und was er dann macht, ist phänomenal. Und das ist über unser Wissen und Verstehen. Schaut, als Gott die 5000 gespeist hat, da hat er auch kein Wunder vollbracht, dass es plopp gemacht hat und überall war das Essen vorhanden. Was hat Gott gemacht? Er hat ein Brot genommen und gebrochen. Und gebrochen, und gebrochen und gebrochen und geteilt und geteilt und geteilt. Und am Ende waren alle satt und am Ende war mehr übrig, als sie gebraucht haben. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und er sagt auch, dass wenn wir austeilen, dass wir dann nicht ärmer werden, sondern dass er das mehrt. Und dass der kärglich die Sachen zurückhält, nicht reicher wird dadurch, sondern nur noch ärmer. Und das ist ein Prinzip, das völlig anders ist als das, was wir in der Welt gewohnt sind, das aber zeigt, dass Gott aus wenig viel machen kann. Und Geschwister, es zählt nicht bei Gott, dass wir als Gemeinde eine möglichst große Gemeinde sind, um die Leute zu sein, von denen in Offenbarung 14 spricht, von dieser dreifachen Engelbotschaft. Das heißt nicht, dass wir die Mehrheit in der Welt sein müssen, um das zu erreichen, was dort gemacht wird. Alles, was wir brauchen, sind die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und wenn dann die Umstände reif sind, dann kann Gott durch diese Präsenz, die in allen Völkern, allen Nationen, allen Sprachen, allen Orten da ist, zu seiner Zeit am Ende etwas zusammenführen, was wir uns vorher so nie hätten vorstellen können. Und das ist mein Wunsch, das ist meine Hoffnung und das sehe ich auch in dieser Beschreibung hier in der Offenbarung in Kapitel 12 und in Kapitel 14. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir Adventisten auch die Gemeinde der Übrigen in der letzten Zeit sind. Und wir werden uns morgen genauer diese Aussagen anschauen aus der Adventgeschichte, um zu sehen, wie sind die Adventisten denn auf diese kühne Behauptung gekommen und warum sagen Sie das? Bitte.
Ich habe es ja schon fast vermutet, Frank. Ne? Wir sind es tatsächlich. Das überrascht mich nicht, weil du natürlich auch aus einem völlig adventistischen Hintergrund kommst und uns das, vielen Dank dafür, wunderbar so wasserdicht präsentiert hast, dass wir sagen, ja, das kann gar nicht anders sein, so wie du es gesagt hast. Da bin ich auch froh und dankbar drüber. Dennoch würde ich einschränkend wissen wollen, kann man es nicht auch anders interpretieren, wenn man sagt, es geht um die Gebote Gottes. Alle verstoßen hier gegen Gottes Gebote, jeden Tag. Ich kann verstehen, dass man den Sabbat heraushebt. Ja. Ja. Ich kann mir aber auch durchaus denken, dass zu der Gemeinde der Übrigen eben auch andere gehören, auf die diese Dinge auch zutrifft. Ja. Oder genauso stark oder weniger stark zutrifft. Ja. Ja. Auf uns trifft es vielleicht besonders stark zu. Ja. Und da wollte ich fragen, ob du da auch Möglichkeiten siehst, das kann ja vorher auch anzusagen. Ja. Ja. Kann es nicht auch sein, dass die Gemeinde der Übrigen auch aus anderen Menschen und nicht nur aus Adventisten besteht?
Da kommen wir noch drauf, auf diese Frage kommen wir noch drauf. Aber die Merkmale der Übrigen, glaube ich, treffen nicht auf viele organisierten Gruppen zu. Diese Übrigen, die hier beschrieben werden, muss eine Größe sein, wie immer du das bezeichnen willst, die erkennbar ist, die identifizierbar ist, die auch ein Pendant ist, vielleicht zu der abgefallenen Gemeinde. Und du hast völlig recht, das beinhaltet nicht nur das vierte Gebot. Wir grenzen das manchmal zu einfach nur auf das Sabbatgebot ein, weil das halt das Gebot ist, was die meisten anderen nicht halten. Es gibt andere Kirchen auch, die den Sabbat halten, das wisst ihr. Wir sind als Adventisten da nicht allein. Aber erfüllen sie auch die anderen Kriterien, die hier genannt sind. Übrigens, weltweite Gemeinde gibt es nicht so viele. Es hat mal jemand gesagt, es gibt drei Dinge, die findet man buchstäblich in jedem Land. Coca-Cola, die katholische Kirche und die Siebenten-Tags-Adventisten. Natürlich nicht so viele vom letzten, aber immerhin. Es gibt kaum eine andere Kirche, christliche Kirche, die tatsächlich eine weltweite Mission betreibt, wie wir, weil wir diesen weltweiten Anspruch ernst nehmen. Aber zurück zu deiner Frage. Das betrifft nicht nur den Sabbat. Und klar, auch wir Adventisten tun gut dran, die anderen Gebote genauso zu halten. Und wir halten sie oft nicht so, wie wir sie halten sollten. Shame on us. Es reicht nicht zu unserer Ehre. Deshalb wird diese Gemeinde, diese letzte Gemeinde, ja häufig auch als Laodicea bezeichnet. Sie ist Laodicea, sie ist nicht vollkommen, bitteschön. Auch das haben wir bei den übrigen gesehen. Auch da gibt es Defizite. Sie ist nicht vollkommen, sie ist nicht perfekt. Es ist nicht so, dass das alles eitel Eierkuchen und Wonne ist. Da gibt es auch das andere. Aber was wichtig ist, dass wir diese Einstellung gewinnen, dass wir uns vorbehaltlos auf Jesus Christus verlassen. Und ich glaube, dass im Zusammenhang der Offenbarung der Sabbat tatsächlich eine besondere Signifikanz gewinnt, die kein anderes Gebot in dieser Dringlichkeit haben wird. Es ist wichtig, dass ich ehrlich bin und es ist wichtig, dass ich nicht begehre und es ist wichtig, dass ich kein Falschzeugnis gebe. Es ist wichtig, dass ich nicht die Ehe breche und es ist wichtig, dass ich Vater und Mutter ehre und den Namen Gottes nicht missbrauche und so weiter. Aber wenn das Bewusstsein dafür vorhanden ist, aber ein Gebot fehlt, was ist dann mit dem Gebot? Und wenn dieses Gebot thematisch, inhaltlich in der Offenbarung anklingt, betet den an, der Himmel und Erde und die Wasserquellen und alles gemacht hat. Das ist ein direktes Zitat, das ist ein direkter Anklang an das vierte Gebot. Und es geht wiederum zurück auf die Schöpfung. Das heißt, das ist kein Anklang an das fünfte, sechste, siebte, achte Gebot, sondern an das Gebot. Deshalb glaube ich, erwähnen Adventisten das Sabbatgebot auch. Es ist nicht, dass wir sagen, die anderen sind egal oder nicht so wichtig. Wir können den Sabbat halten und die anderen übertreten, dann wären wir genauso schuldig. Es geht darum, dass wir alles halten, aber dieses eben auch und nicht nur. Und von daher sehe ich das schon in der Bibel verankert. Und ja, ich glaube schon, dass das auch überzeugend argumentiert ist und dass das auch recht wasserdicht ist. Ich glaube schon, es hat was für sich. Es hat eine gewisse Attraktivität.
Nur ergänzend dazu, es gibt ja wasserdichte Alibis und trotzdem war derjenige der Mörder.
Das stimmt,
ne?
Das stimmt. Deshalb, ich glaube, auch überzeugender als das Alibi ist immer die Praxis. Und auf das kommt es ja letztlich darauf an, dass wir A, geduldig bleiben. Geduldig hat was mit Ausdauer zu tun. Geduld hat etwas zu tun. Ich kann nur geduldig sein, indem du ein Ziel vor Augen hast, das du erreichen willst. Wenn du kein Ziel vor Augen hast, kannst du auch nicht geduldig sein. Das heißt, du brauchst ein klares Ziel vor Augen. Du brauchst eine lebendige Beziehung zu Jesus. Du kannst die Gebote auch nicht halten ohne Jesus. Und es ist ein ewiges Evangelium. Es ist auch nicht was, was wir uns verdienen, sondern es ist ein Angebot, das umsonst da ist. Und ich glaube, letztlich wird das überzeugender sein als jedes gute Argument, das wir haben. Schaut, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, denkt er auch an das, was die Judith am ersten Abend gesagt hat, und ich gebe jetzt einen Bibeltext nach dem anderen, und die Leute lesen das, und dann haben sie es vielleicht gehört, akustisch vernommen, aber nicht verstanden. Oder sie lesen das und sie hören das von mir und dann schauen sie mich an und dann lernen sie mich kennen und dann sehen sie, dass in meinem Leben das vielleicht ein bisschen anders aussieht, dass ich das zwar so sage, aber nicht so praktiziere, dann werde ich auch nicht glaubwürdig. Aber ich glaube, das, was Leute wirklich überzeugt, ist, wenn sie sehen, Mensch, hier ist jemand, der hat eine Hoffnung, der hat ein konkretes Ziel, der ist auch unter Anfechtungen von diesem Ziel nicht abzubringen. Der bleibt auch unter Schwierigkeiten Gott treu. Das ist jemand, der Zuversicht hat. Das ist jemand, der vom Evangelium erfüllt ist. Das ist jemand, der Glauben an Jesus Christus hat. Das ist jemand, der lebendig ist. Das ist jemand, der Erfahrungen macht mit Gott. Und ja, das ist jemand, der auch den Sabbat hält. Merkt ihr? Der Sabbat kommt damit hinein, aber das ist nicht das Einzige. Aber es gewinnt dann eine Qualität, die, glaube ich, überzeugender wirkt als irgendwelche Beweise, in Anführungszeichen, die zeigen, dass das richtig ist. Und wenn unser Leben von dieser Praxis nicht begleitet ist, dann ist unser Zeugnis kontraproduktiv. Dann werden die Leute die Wahrheit ablehnen, weil sie uns erleben. Und wie sagt der Petrus, 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 15, heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Also, das ist eine Einstellung. Ich gebe die Wahrheit weiter. Ja, ich kann meinen Glauben begründen. Aber was die Leute wirklich überzeugt, ist, wenn sie sehen, ich bin sanftmütig, ich habe ein gutes Gewissen, ich muss mir nichts vorwerfen, ich bin freundlich bei dem, was ich sage. Ich bin einfach echt. Und ich glaube, das zählt bei den Leuten am meisten.